Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Mark Oliver Issenberg hatte großen Hunger. Der Chinese in seiner Straße machte seit kurzem ein Mittagstischangebot. Buffet für 12,95. Man konnte so viel essen, wie man schaffte. Mark Oliver Issenberg, von seinen Freunden Kess Olli genannt, kannte den Laden und erinnerte sich an die Freihausbestellung aus November 2014. Sie hatten das Kropok vergessen. Olli hatte sich beschwert, doch sie hatten ihn bloß ausgelacht. Olli nahm 12,95 und ging zu Mittag. Er wollte Rache.
And what everybody does. It's just messed up.
Are you doing your job properly?
Pretty much.
Well, According to our company standards.
Well, it's not that anyone's even checking. It's that if they want to check, they can, you know? It's just messed up. I don't know. I just don't even like the term. The movie Human Resources, yeah. That's another one of those films that falls right into all this PR shit. I mean...
Because they're getting more and more desperate.
Right. You know? I know,
the usual tricks are working as well.
Dude, eventually the whole shit's just going to short circuit and just go really fast. And everyone will wake up and go, what the fuck were we watching? What was I buying this crap for? I think that'll happen. I don't know.
It just seems increasingly chaotic and they're all like starting to have run for cover.
Well, think of the PR campaign that's been going on about the truth about alien spacecrafts and extraterrestrials and all that, UFOs. You know, think of the PR firms that have been covering that up for governments for the past 50, 60 years, dude. You know? You know what I mean?
It's probably disinfo.
It's just crazy. Experience. I don't need to see a documentary or watch anything or hear anything or see any photos or anything. I seen it in my real life, so I already know about that.
Ich habe jetzt gerade auf Netflix eine tolle Serie angefangen, produziert von Seth MacFarlane. Ist eine Wissenschaftsserie, wo ich weiß gar nicht, wie er heißt, Nick Tyler. Ich weiß nicht, also ein Astronom, die Dinge erklärt, die außerhalb unseres Vorstellungsvermögens, außerhalb unserer Realität stattfinden. Ja. Den Weltraum nämlich. Und wie Evolution entstanden ist, wie aus unseren Amöben vor vielen Milliarden Jahren oder Millionen Jahren wir, die Menschen, die Pflanzen, alles geworden ist. Und das hat mich jetzt die letzten Tage so geflasht, dass ich weiß nicht genau, ob ich kann natürlich nichts mehr dazu beitragen, nichts an Neuem, aber ich würde mich gerne über so ein paar Sachen mit dir unterhalten, über das Unbekannte, was uns da draußen erwartet, wenn wir jetzt mit einem Raumschiff von der Erde starten würden und nach oben in den Himmel fliegen würden. Das ist wirklich wahnsinnig faszinierend, weil es da Sachen gibt, die so jenseits von menschlicher Vorstellungskraft sind, dass es einen wirklich ängstigt. Ich habe angefangen, das mit Menschen aus meinem näheren privaten Umfeld zu gucken, diese Serie. Die können das nicht weiter gucken, weil es sie irgendwann so sehr ängstigt, wie klein und wie unwahrscheinlich wir sind. Mir hat auf der Arbeit einer, der auch an so Space und Raum und Kosmos Sachen interessiert ist, einer gesagt, einen sehr schönen Satz, über den muss ich oft nachdenken. Da denke ich aber, also besonders, weil ich auch glaube, dass da was dran ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in all unserer Unwahrscheinlichkeit, dass es uns überhaupt gibt, in einer Art von Simulation leben, ist viel größer als dass wir in der Realität leben. Also, dass das um uns herum eine Simulation ist, ist viel wahrscheinlicher, rein mathematisch, als dass das die Wirklichkeit ist. Und das ist wirklich ein Satz, über den ich sehr lange die letzten Tage nachgedacht habe. Und ich wollte dich einladen, heute mal vielleicht eine kleine Reise mit mir zu machen.
zu das den Wunder, Sternen. Auch das Wunder, dass wir überhaupt am Leben sind und dass die Menschheit es geschafft hat, auch immer noch am Leben zu bleiben. Weißt du, das ist ja auch alleine, muss man sagen. Das ist ja ein großes Wunder. Ich habe heute gerade auch einiges gelernt. Wir hatten, glaube ich, beide heute beide ereignisreiche Tage gehabt und das passt ja so ein bisschen dazu. Also das Weltall ist das große unerforschte Etwas noch, so das einem auch Angst macht, weil man nicht weiß, wo man sich dahin begibt, ja. Und weißt du genau, wie die Serie heißt, die da guckt?
Guckst die heißt Kosmos. Die heißt Kosmos und ich habe jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Folgen gesehen. Kosmos, COSMOS. Und ich sag dir auch ganz kurz, mit wem die ist. Warte mal, ist produziert von dem Typen, der auch Family Guy produziert.
Ja, und Seth MacFarlane.
Genau, ist eigentlich für ein amerikanisches Publikum gemacht und das merkst du vor allen Dingen daran, weil so alle 10 Minuten der Host die Menschen quasi nochmal sehr eindringlich darauf hinweist, dass die Evolution Wirklichkeit ist und dass die Erde nicht 6.500 Jahre alt ist, weil das in Amerika, also ich glaube 50% der Leute das wirklich glauben oder denken, dass es so ist und da so ein Retro-Trend stattfindet, weg von der Wissenschaft wieder hin zu den gefühlten Fakten, post-factual Era. So, wo haben wir es? Okay. Also Kosmos, The Science of Everything, ist es das? Nee. Kosmos, ich gebe mal hier Seth MacFarlane. So, die Sendung ist vom letzten Jahr hat auch so ganz interessante Geschichten. Also geht zum einen schaut man nach vorne in den Kosmos, in die Zukunftsforschung, ob wir eines Tages mal fremde Planeten entdecken, was dazu fehlt, was man dazu braucht. Aber es wird auch zurückgeschaut auf die Pioniere der Wissenschaft, die wirklich teilweise mit dem Leben bedroht wurden, weil die nicht aufgehört haben, Fragen zu stellen. Und eine ganz tolle Geschichte auch über wie heißt er mit Vornamen? Fraunhofer, ich glaube Josef Fraunhofer, gestorben mit 39 Jahren. Hat eine ganz skurrile Geschichte, der ist irgendwie hat in einer Glasfabrik gearbeitet, hat sich da schwer verletzt, als die Fabrik eingestürzt ist und wurde dann vom bayerischen, ich glaube Prinzregent oder Thronfolger unter seine Fittiche genommen, der da zufällig am Unfallort vorbeigekommen ist und der hat ihn dann gefördert, der hat wahnsinnig tolle Gläser hergestellt, so optische Gläser und wurde dann so ein Pionier. Das Fraunhofer Institut ist nach ihm benannt, die ja MP3 erfunden haben. Also es ist wirklich also eine fantastische Serie, kann ich nur allen empfehlen. Was glaubst du denn, Olli? Wenn wir da draußen, wenn wir da jetzt nach oben gucken, in den Himmel, ne, denkst du, dass es sowas gibt wie intelligentes Leben auf anderen Planeten? Also, was heißt Leben vergleichbar mit der Entwicklungsstufe von uns Menschen?
Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Das mag jetzt naiv klingen. Es gibt so Leute, die sagen, wie kann man sich eigentlich einbilden, dass wir die höchste Evolutionsstufe in diesem Weltall sind?
Das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht. Also ob es überhaupt anderes Leben da draußen gibt?
Also bis jetzt ist noch keins, solange ich es nicht sehe, zweifle ich dran, ich wünsche es mir, auch ganz Agnostiker in diesem Sinne, also man weiß es ja nicht, also das Problem ist, es gibt ja andere Galaxien, was da stattfindet, das ist ja noch gänzlich unbekannt, ich glaube, dass man da immer nur spekulativ, so gefühlsmäßig rangehen kann, ja, solange noch nichts entdeckt worden ist und ich glaube, dass es vielleicht der Fall sein könnte. Da kann ich wirklich, fange ich an zu schlingen, also zu schlingern hier. Also du weißt, was ich meine. Ich weiß es nämlich nicht. Also ich habe keine Ahnung. Es gab mal das Gerücht, dass der Film unheimliche Begegnung der dritten Art von Spielberg.
Spielberg, einer seiner ersten Filme, ja.
Einer seiner ersten Filme, den er noch vor E.T. gemacht hat, mit Richard Dreyfuss, wo dann Außerirdische landen, dass der Film ein Regierungsauftrag war, von Steven Spielberg, und der die Beauftragung hatte, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass wir bald Kontakt zu Außerirdischen haben werden. Dann gibt es immer noch diese Area 51, gibt es immer noch, die immer noch ein großes Geheimnis in Roosevelt trägt, wo man bis heute immer noch nicht weiß, was dort geschehen ist. Ja, in diesem Wüsten Territorium, wo ich auch schon zweimal vorbeigefahren bin, da gibt's auch eine Tankstelle, eine Alien-Tankstelle, im Puff gibt's da auch, die Strecke fährt man, wenn man von Las
Vegas... Ein Alien-Puff oder was?
Tatsächlich, ein Puff, die mit einem Alien wird. Und diese, das ist direkt neben einer Tankstelle, und wenn man durch die Wüste fährt, in Nevada, von Las Vegas nach Los Angeles, dann hält man irgendwann an dieser Tankstelle, und dort ist tatsächlich ein Bordell, das nennt sich, glaube ich, Alien-Bordell oder so. Keine Ahnung, wie die... Ich bin
man nur Alf einen runterholen lassen oder irgendwie
und von E.T. einblasen lassen, genau. Und das ist dort, also das ist da immer noch das große Geheimnis. Ich Jan, ich weiß es nicht. Ja, und es gibt bis jetzt noch keine Anzeichen dafür. Alle Videoaufnahmen von irgendwelchen UFOs, die bis jetzt gefunden worden sind, entpuppten sich als irgendwelche Fälschung oder ähnliches. Ja, es wäre schön. Da mal Klarheit, ich bitte jetzt die Bevölkerung an dieser Stelle.
Olli Schulz ruft die Bevölkerung auf, die Klarheit jetzt zu schaffen. Lass uns aber, ich merke schon so ein bisschen, wir schlingern so ein bisschen bei diesem Thema. Lass uns das versuchen, mal immer wieder anzustechen. Es gibt aber noch viele andere wichtige Dinge in dieser Woche. Wo kommst du denn eigentlich heute her?
Genau, ich muss ganz kurz sagen, ich finde, zwei Sachen sind wirklich immer noch unerforscht und die unerforschten Sachen sind die, die man am unheimlichsten findet. Das ist einmal das Weltall und dann gibt es auch Meerestiefen, ja, die bis jetzt, ja, wo noch kein Mensch vorgedrungen ist, weil der Druck so groß ist, dass da, also es gibt zwar immer weitere Forschungen und so, aber diese Sachen, diese unerforschten Welten, das ist das, was man als Mensch auch noch am tollsten findet. Deswegen, glaube ich, flasht du auch gerade so auf diese Serie ab. Werde ich mir übrigens auch angucken. Klingt wahnsinnig gut.
Ist wirklich ganz toll produziert, vor allem merkst du, dass da Seth MacFarlane hintersteckt, weil er einfach produktionsmäßig sich wahnsinnig viel Mühe gibt. Das ist alles mit dem echten Orchester aufgenommen, die Musik. Es ist fantastisch produziert und ist natürlich ein bisschen auch Fantasy. Und ist auch so ein Raumschiff, in dem der Typ dann drin sitzt und so, weil eben viele Dinge so unerforscht sind, dass es nur theoretisch begehbar ist natürlich und man es einfach nicht weiß. Also dass es zum Beispiel eine Art von, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, eine Art von Materie gibt im Weltraum. Dunkle Materie, die also dass quasi viel mehr an Masse und an Wirklichkeit für uns unsichtbar ist, als für uns wirklich ist. Also wir sind gar nicht mit unseren beschränkten menschlichen Sinnen und dem, was wir an Technik zur Verfügung haben, in der Lage, alles zu erfassen, was da draußen ist. Also was wir da jetzt Vakuum nennen oder was uns schwarz erscheint, wenn wir rausschauen, ist eine Art von Masse oder Materie oder irgendwas ist das auf jeden Fall, was wir gar nicht fassen können. Naja.
Ja. Das können wir nicht fassen. Darf ich doch mal die Frage an dich zurückgeben? Was glaubst du denn, Jan, was im Weltall? Gibt es unerforschtes Leben? Gibt es intelligentes Leben? Gibt es in einer anderen
Galaxie? Ich glaube ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es mit eine intelligente Zivilisation vergleichbar mit der Entwicklungsstufe des Menschen da draußen gibt, ist natürlich unendlich groß. Also wenn das Weltall unendlich ist oder das zumindest die Theorie ist, dann muss doch eigentlich auch eine unendliche Möglichkeit geben, dass es irgendwo noch mal einen Planeten gibt, der so ähnlich ist wie unser. Es gibt ja schon einige, die sie entdeckt haben, wo das theoretisch möglich wäre. Aber dann kommt eben dazu, wie die Wärmeverhältnisse sind, die genauen Bedingungen, der Zufall kommt dazu. Aber es ist alles so zufällig und damit möchte ich den ersten Song auf die Fidi und Bumsi-Liste packen von heute. Es ist alles so zufällig und so unwahrscheinlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, zumindest vergleichbar hoch ist zu der Theorie, dass wir in der Wirklichkeit leben. Und dass, wenn man diesen Gedanken mal drin hat, kann es sein, dass man entweder in so eine fette Psychose steigt und dann nie wieder rauskommt. Es kann aber auch sein, dass es was sehr Tröstliches ist, was einen Dinge vielleicht leichter sehen lässt, die man so für schwer hält im Leben. Weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich ganz geil, diesen Ansatz von Eric Idle und der Crew von Monty Python. Kennst du den Song Galaxy Song? Von Monty Python Sings. Klar. Von 1989, glaube ich, ist das. Und das ist finde ich, ein sehr schöner Song über die Unwahrscheinlichkeit des eigenen Seins. Für Agnostiker und Atheisten toll. Und den tue ich jetzt mal auf die Fidi und Bumsi-Liste. Und dann werden wir uns gleich über die anderen wichtigen Themen auch noch unterhalten, damit die nicht zu kurz kommen.
Genau, dann jetzt den Song anhören. Langsam, ist ja auch ein fröhlicher, beschwingter Song. Und dann beschwingt zurück in diese Sendung kommen, ja?
Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück. Hier ist Fest und Flauschig am Sonntag, den 16. Oktober. Jan, bist du noch da?
Ich bin noch da. Hey Olli, ich habe meine Weintraube aufgegessen. Wir sind heute beide, es ist heute eine ganz ungewöhnliche Aufnahmesituation. Das kann man vielleicht mal den Leuten, den Experten von Fest und Flauschig, die Sendung jetzt vielleicht öfter schon hören und auch wissen, aus welchen Verhältnissen wir kommen und wie wir aufnehmen. Olli ist zu Hause. Ich bin auch in meinem Übergangsstudio. Und es ist jetzt 23.40 Uhr am Mittwochabend. Ich habe heute Abend Wetten, dass aufgenommen. Bin noch im totalen Cola-Modus.
Das war ja tatsächlich auch jetzt in den Medien richtig, also wurde das, ich hoffe, dass die Erwartungshaltungen da nicht falsch geschürt worden sind, dass du da wirklich das als große Samstagabendshow jetzt aufbaust, genau mit dem gleichen Publikum in so einer Mehrzweckhalle irgendwo in Leipzig und da dann nochmal mit Wolfgang Lippert, Markus Lanz, der das Zepter übergibt, diese Sendung machst. Ich glaube, da werden vielleicht falsche Hoffnungen, also
das war total, aber man muss mal sagen, ich habe heute wirklich Erfahrung gemacht, das war wirklich interessant, weil so, ich würde behaupten, 80% der Sachen, die man einem bei Gottschalk einen genervt haben oder wo man gedacht hat, warum ist der so, sind wirklich deswegen so, weil die Sendung so ist. Also wir haben ja wirklich, wir haben heute eine richtige lange, ich glaube, die war fast 2,5 Stunden lang, die Aufzeichnung heute. Wir haben die Sendung aufgeteilt auf mehrere Neo Magazin Royal Sendeplätze, weil das ZDF uns keinen Sendeplatz am Samstagabend geben konnte, aus technischen Gründen. Und deswegen haben wir das auf mehrere Wochen aufgeteilt, aber wir haben wirklich einen echten Wetten-das-Riemen heute gemacht. Und zum Beispiel haben wir ein Sofa gehabt, da war Eva Pattberg, wahnsinnig attraktive, schlaue Frau, ich glaube in Brandenburg wohnt die, ist direkt wieder abgehauen nach Berlin. Das war wirklich ganz, ganz toll und das ist wirklich so, wenn ich nicht so gut erzogen worden wäre oder so moderner, ich hätte die ganze Zeit angetatscht, weil das Sofa lädt einen dazu ein, Leute
anzutatschen. Hattest du das Original Sat1 Sofa bekommen? Wie hast du das bekommen?
Ja, das Original-Sofa steht in München, das hätten wir bekommen können, das war aber zu groß für unser Studio, also wir haben schon ein sehr großes Studio und das passte nicht darauf, deswegen mussten wir ein Studio, ein Sofa nehmen aus einer vergleichbar großen Show, das bei uns passte, sieht aber ähnlich aus, könnte auch ein Wetten-das-Sofa sein, aber es war wirklich, du sitzt da und du hast das Gefühl, das ist eine Samstagabendshow, das Ding, also ein Problem war das Publikum, tolles Publikum wie immer, aber ist halt ein Neo-Magazin-Publikum, viel zu schlaue Leute, ungefickte Hipster, sage ich mal so. Also wie Leute im Team eigentlich. Und da ist es schon sehr schwer, diesen Wetten-das-Enthusiasmus aufzubringen, mit dem wir seit 8 Wochen diese Sendung vorbereiten. Ich habe wirklich bei der Probe heute wirklich Tränen in den Augen gehabt, als ich die Treppe runtergekommen bin. Das ist schon wirklich, die Kinder, die in den Schlafanzügen saßen, machen jetzt mal Wetten-das. Und das ist viel weniger ironisch, als ich gehofft habe, dass es sein würde. Das ist viel ernster gemeint. Alles als...
Weil du auf einmal Feuer gefangen hast und dich da auch in der Tradition der großen Samstagabendunterhalter wie Frank Elstner und Thomas Gottschalk gesehen hast, ja, weil du dann auch gleich, denn man kriegt ja mit Wetten, das kriegt man ja dann wirklich eine Seriosität und eine Größe übergestülpt, wenn man die Sendung moderiert, da kannst du ja gar nichts gegen machen, Jan. Da ist dann wirklich dann auch, da kommt das Kind in dir, das damals in Unterhose noch bis um 22 Uhr vielleicht mit Chips gucken durfte und dann aber ins Bett musste und Frank Elstner hat wieder oder Gottschalk haben wieder überzogen, ne?
Das war ja, ja man so. Man durfte das Ende nie gucken, genau wie man bei Länderspielen immer nach der ersten Halbzeit ins Bett gehen musste, so wenn man noch nicht 10 war oder so. Total gemein im Nachhinein. Aber das war tatsächlich so bei Wetten, das. Und das ist, es ist wirklich verblüffend, wie ernst diese Sendung genommen wird. Das hat mit Unterhaltung nichts zu tun. Das könnte auch quasi die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers sein. Das ist alles, hat mit leichter Unterhaltung nichts zu tun. Das war auch wirklich so, wir haben das ZDF ja so mehr oder weniger eigentlich überrascht.
Ich habe gehört, du hast weil ihr eine Sendung runtergenommen wurde von euch oder ausgestrahlt wurde, die falsche Sendung vom ZDF, nee, dass du sie damit, also dass die Pistole auf die Brust gesetzt hast, dass jetzt endlich du das moderieren darfst. Endlich.
Ich wollte das immer schon mal machen. Ich finde es schade, dass Thomas Gottschalk das nicht mehr macht. Ich bin ein Riesenfan von Wetten, das gewesen. Ich weiß, es ist eine anachronistische Sendung und so, aber es ist wirklich eine absolute Verblüffung, wie du wirklich, du siehst diese ganzen Hipster, diese ganzen mit engen Hosen und alle mit schiefen Ponys und so, wie wir halt auch. Und die alle sitzen da und wirklich, wir haben in so einer großen psychotherapeutischen Fernsehunterhaltungsshow quasi die Kinder von früher wieder zum Klatschen gebracht. Es gab wirklich, obwohl das eine Show war, ich sag mal, wir haben schon spürbare Distanz zum Produkt gehabt, aber es gab trotzdem immer wieder Momente, wo du gedacht hast, man könnte echte Gänsehaut bekommen und einige haben sogar echte Gänsehaut bekommen. Also bin ich mir ziemlich sicher, wir haben einen Kinderchor da gehabt, wir haben eine Kinderwette da gehabt. Das war wirklich, es sind einfach diese universalen Unterhaltungsmomente und wenn du das wirklich ernst meinst dann, das funktioniert schon. Und das Ding ist, man muss es aber auch wirklich fühlen. Ich glaube, das muss schon einigermaßen echt sein.
Haben denn die Hipster auch, sind die darauf angesprungen oder meinst du, die haben das wirklich als Verballhornerung dieses großen alten Fernsehkonzepts gesehen?
Nein. Also das Ding ist, wir haben, ich sag mal so, da wo wir keine Möglichkeit hatten, zum Beispiel bei den Wetten, wo die Wirklichkeit, also wir haben keine Wettvorschläge gehabt, keine echten, da haben wir das dann quasi mit Fiction aufgefüllt, da haben wir uns einfach Wetten ausgedacht, die waren natürlich auch ein bisschen lustig, damit das unterhaltsam ist, aber prinzipiell die ganze Herangehensweise, es war alles 1:1 ernst, schon einigermaßen ernst gemeint, um mal auszuprobieren, wie das ist. Und das ist wirklich
Gab es eine Außenwette?
Ja, natürlich gab es eine. Am Rheinenergiestadion. Die Auflösung der Außenwette gibt es aber erst nächste Woche tatsächlich. Deswegen darf ich noch nicht verraten, wie die ausgegangen ist.
Ihr habt aber heute die ganze Sendung aufgenommen und stoppt dann sozusagen, oder? Oder wird dann die noch fortgesetzt, die Aufzeichnung?
Wir haben alles aufgezeichnet und wir haben nach 45 Minuten dann gesagt, jetzt ist die Sendung zu Ende. Nächste Woche machen wir weiter und den zweiten Teil gibt's dann quasi nächsten Donnerstag. Aber es ist wirklich, interessant, weil auch viele Leute im ZDF, die waren ganz aufgeregt, weil wir gesagt haben, wir machen Wetten, dass, und das ZDF wurde dann gefragt von der Presse, stimmt das, dass Böhmermann Wetten, dass macht? Und das ZDF konnte nichts anderes, sie können ja keine ironischen Pressemitteilungen rausgeben, sondern die haben einfach gesagt, ja, Böhmermann macht Wetten, dass, und dann war es auf einmal in der Welt und da musste schnell noch dementiert werden, das ist aber nicht das richtige Wetten, dass und so, aber ist eigentlich auch egal und ich glaube ehrlich gesagt, das ist gar keine schlechte Idee, weil es gibt sonst niemanden, der weniger zu verlieren hat wie ich, ich wüsste nicht, wie jemandem, dem es noch scheißegaler ist, wenn so eine Sendung in die Hose geht. Ist mir wirklich völlig scheißegal. Nicht, weil ich
Sendung scheiße finde. Du hast aber eben gesagt, du hast dich automatisch da berufen gefühlt, als die Sendung losging. Also so scheißegal war es ja dann nicht.
Nein, aber mir ist es doch scheißegal, wenn Leute das kacke finden, dass ich das moderiere oder wie ich das, ist mir doch wirklich pups egal. Weil ich nicht mit dem Anspruch, weil das ist ja nicht, da kommt ja nicht darauf an, das muss ja nicht gelingen. Ich bin ja nicht, weißt du, da hängt ja nicht meine Karriere von ab, ob ich jetzt Wetten, dass gelingt oder nicht. Ist mir doch egal.
So, Ich habe das gestern Abend noch auf Facebook gesehen, dass die Welt das bei Facebook auch gepostet hat, diesen Artikel, dass du jetzt Wetten, dass machst. Und dann haben sie auch ganz, also das ist ja eine neue Eigenschaft von großen Internetplattformen geworden, ja, von den Redakteuren, dass die jetzt sich auch gegen blöde Kommentare manchmal zur Wehr setzen. Und eine Frau, glaube ich, hat geschrieben, wen interessiert's? Und dann hat die Welt geschrieben, Entschuldigung, dass wir was schreiben. Gehen Sie auch, wenn Sie in den Zoo gehen, zum Zoowirt, dann sagen, ich hasse Tiere. Also das fand ich also rhetorisch sehr gut. Das war wirklich sehr witzig, dass es dann so Leute gibt, die das schreiben. Musste ich sehr schmunzeln, gestern Abend noch gesehen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jan. Wenn ich dann gleich so auch zu so einer anachronistischen Sendung, zu der ich ein besonderes Verhältnis habe aus meiner Kindheit, ja, weil sie wirklich eine einschläfernde unaufgeregte Wirkung hatte, weil ich glaube, keine Musik bis auf das Intro stattgefunden hat, ist es, was bin ich oder wer bin ich oder ich, ja. Die gab mit Robert Lemke, kennst du, hast du das noch gesehen?
Welches Schweinerl hättest
du? Ja, genau, das war mit dem, wo es für jedes Nein immer mussten 5 Mark in dieses Schwein und die saßen mit verbundenen Augen da, 5 Leute und mussten raten, welchen Beruf der Gast nachgibt und dann gab es immer einen Prominenten. Das war dann später nochmal bei Jürgen von der Lippe, ich glaube bei Donnerlippchen gab es den Prominenten im Sack. Das fand ich auch eine tolle Geschichte, wo sich ein Prominenter in einen Sack schnüren lassen musste und man musste raten, wer das ist mit verstellter Stimme. Naja, aber das fand ich ein ganz tolles Konzept damals, was bin ich, das gab es wirklich nur 45, ging nur 45 Minuten oder eine Stunde und es war so meditativ, das war Fernsehen zum Wegnicken. Ja, das gibt es ja, das gibt es ja heute kaum noch, Fernsehen zum Wegnicken. Also das ist
Hörst du denn abends im Bett zum Einschlafen? Du hast mir mal erzählt, du hörst Radioshows von Howard Stern zum Einschlafen.
Ja, da bin ich jetzt leider mit durch. Ich habe Howard Stern macht nur noch ganz selten was. Ich glaube, der hat sich so weit runtergeschraubt, dass der noch 2 oder 3 Sendungen macht. Es gab eine Zeit lang einen tollen Torrent im Internet, wo man die ganzen Sendungen runterladen konnte. Und es gab von Howard Stern auch so Zusammenschnitte aus den 80er, 90er Jahren. Und da waren auch viele, viele Skandale. Leute, die aus der Sendung rausgegangen sind. Oder auch tatsächlich mal, dass jemand, der Selbstmord machen wollte, von einer Brücke springen wollte und Howard Stern sich über Telefon mit dem Mann unterhalten hat. Ja, also das sind in der 30-jährigen Karriere oder fast 40-jährigen Karriere von Howard Stern sind unwahrscheinliche Sachen passiert. Der hat aber auch wahnsinnig grenzwertige Contests gemacht, zum Beispiel heiße Mutter, hässliche Tochter. Eine Mutter, die attraktiv ist mit ihrer hässlichen Tochter, musste in die Sendung kommen und dann wurde die heißeste Mutter gewählt und die dazu an hässlichste Tochter.
Also oder den kleinsten Penis zum Beispiel, auch so eine Geschichte.
Ja, ja, weil Howard Stern ja auch, glaube ich, sehr oft damit hausieren geht, dass sein Penis sehr, sehr klein ist. Das ist eben, glaube ich, das musste er irgendwann rauslassen, damit er nicht als dickschwänziges Großmaul gilt. Das war für ihn
wichtig. Aber meinst du, hat er wirklich einen kleinen Penis oder sagt er das nur, damit
er irgendwie... Ich glaube, der hat wirklich einen kleinen Penis, ja. Und ich glaube, dass das für ihn eine Befreiung war, das rauszulassen. Howard Stern ist da wirklich sehr, sehr extrovertiert gewesen. Es gibt wenig Sachen, über die Howard Stern nicht geredet hat. Es gibt von Howard Stern vor 5 Jahren, der hat ja ein Team und dieses Team besteht aus einfachen Leuten. Und das Interessante daran ist, dass diese Leute teilweise auch sehr emotional sind und das Privatleben von denen mitten in der Sendung ausplaudert. Und da gibt es diese beiden Gagschreiber und der eine hatte wieder mal verschlafen. Und dann haben sie alle in der
Sendung. Das habe ich gesehen. Ja. Da haben sie den rausgeschmissen, glaube ich, in der Sendung, oder?
Der Howard Stern sagt, er hört jetzt auf. Das ist die letzte Sendung. Er konnte den Vertrag nicht verlängern. Und dann fängt der in der Sendung an zu weinen und sagt, danke für alles, was du hier für mich gemacht hast. Ich bin stolz, dass ich Teil dieser Sendung war. Und es tut mir so weh, dass wir jetzt aufhören. Und weint. Und er lässt das wirklich offen. Und dann irgendwann sagt er, du Vollidiot, natürlich habe ich unterschrieben, einen neuen Vertrag für 5 Jahre. Und du bist wieder zu spät gekommen. Und lässt den da auflaufen. Und du fieberst richtig mit, weil der wirklich da so ins Leere läuft. Und da gab's, es gibt unglaubliche Sachen. Es gibt aber auch die Geschichte, die so eklig ist, dass wir Metallica gespielt haben und der eine von den beiden, der selber Schlagzeuger ist, Heavy-Metal-Schlagzeuger, wollte unbedingt bei Metallica im Studio sein, musste dann aber den Eichelkäse des anderen essen. Das ist kein Witz.
Doch, come on, bitte.
Das hat er in der Sendung gemacht.
Was ist denn das für ein Quatsch?
Das ist unglaublich. Also, Howard Stern hat grenzüberschreitend dafür gilt er als sehr vulgär.
Also vor allem Eichelkäse ist aber eines der ekelhaftesten Wörter. Also wirklich, es ist wirklich widerlich.
Ich muss auch sagen, das ist wirklich das Eichelkäse an sich ja auch schon eklig ist. Aber alleine das Wort reicht schon aus, um innerlich zusammenzuzucken. Ja, das stimmt. Aber um mal jetzt ganz kurz wieder ein bisschen kultureller, in eine
kulturellere. Ich glaube, selbst wenn es draußen im Weltraum intelligentes Leben gibt, jetzt hat keiner Lust mehr runterzukommen. Also ja, lass ihn mal mit dir, weiß ich. Käse auf der Erde. Soll sich ein paar Millionen Jahre weiter drehen. Wir kommen nochmal wieder.
Wieso, wenn wir die Außerirdischen mit einer schönen großen Torte Eichelkäse begrüßen?
So ein Käserad aus Eichelkäse.
Cheese-Rand. Ja, aber das ist ja auch eine Frage. Wer weiß denn heutzutage noch, was in diesem Käserand ist in der
Pizza? Ganz kurz, ist das überhaupt Käse oder ist das irgendwas anderes? Ist das denn überhaupt Käse?
Vielleicht ist es auch noch wie diese Analogkäse, weißt du, der auf diese Pizza kommt. Das heißt ja doch nicht mehr Käse.
Lecker vegan. Pizzakäse.
Nee. Es gibt einen Namen dafür.
Pizzaschmelz.
Analogkäse.
Oder Pizzaschmelz.
Vielleicht ist es Penisschmelz. Vielleicht ist es ein bisschen milder, wenn man sagt, nee, das ist kein Eichelkäse, das ist Penisschmelz. Ja?
Wir müssen ganz kurz, bevor wir jetzt alle Frauen verlieren und Männer sich hier so heimlich vor sich hin in der U-Bahn oder wo immer man das jetzt hört, sich einen runterholen innerlich. Ganz kurz, ich habe kürzlich
von einem, auf Eichelkäse.
Ja, also Locker-Room-Talk, wie bei Donald Trump. Wir sind hier, Umkleidekabinengespräche werden hier geführt. Das möchte ich nicht. Dafür sind wir nicht angetreten.
Nein, du hattest mich gefragt über Howard Stern, hast du mich ausgefragt. Da habe ich dir jetzt einfach mal Insider-Infos gegeben.
Ja.
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Nein, momentan höre ich tatsächlich wieder.
In about 15 minutes.
Oh, awesome. Oh, by the way, I've got a question for you.
Okay.
If I'm allowed to ask, am I allowed to ask?
I think we can permit it.
Okay, my question is, did you understand everything I said?
Meaning?
Like the accent, because, you know, like I, you know, sometimes I talk fast and, you know, so I hope you understood everything I said.
Oh, yeah, I understand it completely. It was basically just like talking to Adam, you know, so I understood.
Oh, okay. Mm-hmm. So I still sound like a New Zealander?
Yes. Mm-hmm.
Okay, cool.
Have you developed an American accent yet, or no?
Nah, I can't even try to do one.
Okay.
Sorry.
No, that's all right. Well, you all have a wonderful evening, and I'll see you soon. Bye.
And maybe you're too good for me. I'm only a fool for you.
Baby,
but I
I don't fucking care at all. Cause I have never been for you.
The President of the United States in the movie gets Harrison Ford, who works for the CIA, to renew their budget with some fucking Senate committee, and he actually gets them to give them even more money, and then this way they could secretly send these troops down to Colombia to start blowing up one of these guys, one of these drug dealers, all his facilities down there in Colombia, right? And cause a war, basically, because it's a covert operation. The United States doesn't know nothing about it. Then the president decides to seize the rest of the guy's money, you know, the other drug lord's money. So he makes one drug lord think the other drug lord attacked him, when really it's the United States sending troops down to make it look like that in the movie. You know what I mean? It's a slick little flick. And it shows you how, I mean, there's one scene, dude, where...
The- I can't eat up the
JYP.
I shit on my ear, no matter what I get
a realizar.
não ser o fim. Eu atravessei desertos pra... Pela verdade, por todas as vezes, que você me mostrou que é hora de viver. Em seus olhos encontrar por todo errado.
Leidenschaft, wie du Musik machst, aber bist prinzipiell jetzt kein Typ, für den das so der Rettungsanker wäre, weil das das Einzige ist, was er machen könnte, sondern ich mache das einfach, weil ich da Bock drauf habe und nicht, weil ich irgendwie das machen muss. Das ist für viele Leute mal völlig unverständlich, warum?
Ja, das ist aber auch die Sache, dass man sagen muss, dass manche Leute sich halt wirklich nur mit den jeweiligen Schlagzeilen, die du vielleicht auch gerade besitzt, auseinandersetzt und sonst wenig weiß von einem. Ich war bei 3 nach 9 relativ angepisst in der Sendung von Lorenzo und Judith Rakers, weil ich dort, also als ich da war, da wurde dann ein Ausschnitt gezeigt von einer Sondersendung mit Joko und Klaas, wo ich einen Außenreporter gespielt habe und die Welt ging unter. Das war die Weltuntergangssendung, ja. Und da habe ich dann in einer Kneipe gesessen und habe dann gesagt, so, die Welt geht gleich unter, hab nochmal den Namen von ein paar jungen Schauspielerinnen und auch von Iris Berben aufgezählt und hab dann natürlich in einer Rolle als cholerischer Reporter gesagt, Iris Berben, ich ärgere mich, dass ihr die nicht mal ordentlich durchgerammelt habt. War natürlich eine Rolle. Und dann hat dann der Lorenzo ganz ernst, ja, ist das nicht, also wenn man das im Fernsehen sagt, die Iris Berben nochmal richtig durchrammeln und so, ist das nicht. Und dann haben die da einfach wirklich so eine Ernsthaftigkeit in diese Situation gebracht und haben mich dann so als TV-Schreck darstellen wollen. Und die Rakers hat mich auch nur angeguckt mit ihrer noblen norddeutschen Blässe, so wie so ein fremdes Tier. So, und da fühlt man sich dann einfach nicht nur, also nicht ernst genommen, da merkt man auch einfach, dass ich glaube, Giovanni Di Lorenzo ist ein toller Herausgeber einer Zeitung, aber da wirkte er für mich auf einmal nicht mehr wie jemand, der genug Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, was für Gäste da sind. Und dann habe ich auch noch gemeint, ups, was fällt denn hier gerade runter? Meint, das ist ihr Beutel Koks oder ähnliches und hat dann das aus ins Absurdum geführt. Das war trotz alledem dann noch relativ versöhnlich. Ich habe aber, glaube ich, auch gemerkt, das ist immer eine Schwierigkeit, wenn du kannst ja auch nicht erwarten, dass jeder deinen Gesamtwerk kennt. Übrigens heute bei Alexander Kluge haben alle geraucht. Der Tontechniker lief die ganze Zeit mit Kippe im Mund bei ihm rum. Geil. Und dann meinte Herr Kluge, Sie können doch auch rauchen. Aber ich stört Sie das gar nicht. Sie sind doch nicht Raucher. Und dann meinte er, ja, musste ich werden. Ich bin eigentlich leidenschaftlicher Raucher. Ich fühle mich mit Zigarette viel lebendiger. Aber vor 30 Jahren oder ähnlich hat seine Frau ihm wohl mit Hartnäckigkeit gezwungen. Und er meinte, das war der schlimmste Entzug seines Lebens. Er ist 6 Wochen zum Glück auf den Alpen oder so gewesen, hatte sich zurückgezogen. Es war kein Zigarettenautomat. 6 Wochen alleine gewesen. Und das fand ich dann auch wieder gut. Dieses sich zurückziehen. Übrigens, Werner Herzog ist, glaube ich, mal von München nach Paris gelaufen, weil seine Mutter krank war, zu Fuß.
Und, ganz kurz, Olli, ohne Scheiß, als du gerade Werner Herzog gesagt hast, habe ich in meiner Timeline original in dem Moment Werner Herzog gesehen. Das gibt's doch gar nicht. Hast du den auch gerade, scrollst du auch gerade bei Facebook rum?
Nee, ich habe heute Werner Herzog und ein Buch, das heißt so Kluge, Fassbinder, Herzog. der in dieser Reihe da eingereiht wird, wo so über große, also deutsche Künstler irgendwie so und Filmemacher so Porträts sind. Und da kam diese Erinnerung, dass, ich glaube, Werner Herzog mal erzählt hat, als seine Mutter sehr krank war, hat er sich zu Fuß von München auf dem Weg gemacht nach Paris und meinte, dass das auch den Heilungsprozess, das war dann ein bisschen metaphorisch, so hat er da gesagt, dass er diesen Weg geht und dann ist sie auch gesund geworden. Ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung. Es war auf alle Fälle sehr bemerkenswert. Werner Herzog ist ja sowieso bekannt für einen wahnsinnigen Kraftakt, den der so vollbringen kann oder vollbracht hat. Wahnsinnige Sachen. Es gibt auch, Werner Herzog ist sein Schuh und ganz interessant ist, dieses Interview, was Herr Werner Herzog führt und wo er vor laufender Kamera angeschossen wird. Kennst du das?
Das kenne ich, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja.
Wahnsinn, ja. Beeindruckend. Jan, ich wollte noch was vorschlagen.
Okay. Merkst du schon, dass wir haben heute so gegen Ende der Sendung pendeln?
Ja, deswegen. Ich glaube, heute. Wir sind gegen Ende der Sendung jetzt gerade. Es ist auch schon relativ spät. Also, nächstes Mal nehmen wir erstmal
1 vor 1, Alter. Es ist echt
20 vor 1.
Es ist ganz gut, zwei Männer unterhalten sich am Sonntag und es ist eigentlich aber auch nachts mittlerweile. Wir sind wie in so ein komisches Nachttelefonat reingeraten.
Wir sind in ein komisches Nachttelefonat hineingeraten und ich habe mir heute im Flugzeug überlegt, dass wir vielleicht einmal im Monat, ja, also alle dritte oder vierte Sendung, eine Dogma-Sendung machen. Und zwar, dass wir ein neues Dogma aufstellen, um uns selber gegenseitig, damit man auch nicht anfängt, nur über seine geilen Projekte zu reden oder ähnliches, dass wir eine Dogma-Sendung machen, wo wir bestimmte Regeln aufstellen. Zum Beispiel eine Sendung, wo wir beide nicht über unsere eigenen Projekte reden und es dürfen keine Namen anderer Künstler fallen. Ja, also keine von einer öffentlichen Person, dass wir eine Dogma-Sendung machen, die uns fordert und uns gewisse Regeln. Da können wir nächstes Mal noch drüber sprechen, aber dass wir eine Dogma-Edition machen, die uns mehr fordert. Was hältst du davon?
Finde ich ganz gut, vor allen Dingen, weil mich das ja selber auch so ein bisschen, es nervt mich eigentlich nicht, dass wir ab und zu über unsere eigenen Sachen sprechen. Gehört es ein bisschen zur Sendung
dazu. Es gehört der Sendung dazu, aber ich finde, wir müssen ja nicht jede Sendung einen Medientalk-Sendung machen. Und ich finde es ganz gut, wenn wir einmal im Monat für uns selber eine Herausforderung finden, die darin besteht, dass wir eine Sendung machen, wo gewisse Sachen nicht fallen dürfen. Auch zum Beispiel, darf man nicht Eichelkäse, Eichelkäse, Eichelkäse dann sagen und ähnliches. Oder also Eichelkäse-Torte, Entschuldigung. Also keine absurden Sachen, die untenrum, keine untenrum Geschichten, keine eigenen Projekte besprechen. Doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das sollten wir unbedingt machen. Finde ich gut. Ich finde, also darf ich das Manifest unseres Dogmas für die nächste Sendung festlegen?
Ja, was könnte das denn sein?
Also wir müssen, in der nächsten Sendung ist noch kein Dogma. Du kannst mir auch noch ein paar Sachen zuschicken, was du denkst, was nicht stattfinden darf. Also ich darf nicht über meine Konzerte, meine Musik.
Nicht über Auftritte, aber ja. Okay.
Nicht über Auftritte, du nicht über deine Fernsehsendung, auch nicht über politische Verfolgung, Asyl, also
Asylbeantrag.
All das, wo wir sowas machen und uns eine Sendung und vielleicht eine Sendung, die auch komplett gar nicht geschnitten werden darf, wo dann Musik und die in der Dogma-Sendung gibt es Musik im Hintergrund. Die würde ich nur noch organisieren, damit auch jeder mitkriegt in dieser Sendung, wo wir auch besprechen müssen, wenn wir. Ja. Das ist die Dogma-Sendung, ja? Das würde ich ganz
gerne. Wir tragen die ganze Sendung Doc Martens.
Doc mal an. Ja, zum Andocken. Die Sendung zum Andocken. Wieder mit dem. Da werden wir uns was einfallen lassen, ja? Die Dogma-Sendung. Ich würde jetzt letztendlich zum Ende der Sendung noch eine kleine Geschichte erzählen wollen. Und zwar habe ich drei Platten. Jetzt rede ich nochmal über ein Projekt vom. Es geht aber gar nicht um mich in diesem Fall. In Hamburg aufgenommen bei Sven Meyer. Das waren meine ersten. Das war die erste, zweite und die vierte Platte zur Hälfte.
Liebe Grüße an Sven. Wir haben uns ja auch mal kennengelernt. Schöner Abend.
Genau, in Hamburg. Das war ein sehr, sehr schöner Abend mit Heinz und mit Ina. Und dort in dem Studio, da wohnte ganz lange in dem Studio, eine Zeit lang jedenfalls, der Achim. Und der Achim hat auch Background bei mir gesungen. Und der Achim, der war für mich am Anfang nicht so ganz zu greifen. Der hatte unten einen eigenen Raum. Inzwischen wohnt er nicht mehr in Hamburg, hat aber jahrelang da gelebt und hat in einem kleinen Keller, in einem Arbeitskeller, der inzwischen ist da Heinz Strunk da drin, genau, in diesem Übungsraum, kleinen Studio. Ja, da waren wir beide drin. Und da war früher der Achim drin. Und der Achim, der hatte in den 90er Jahren einen Welthit gehabt. Und danach nie wieder einen Hit.
Welchen
denn? Hit, I don't wanna steal my best friend's baby, but she's drop dead beautiful.
Beautiful. Oh.
Genau,
das ist
genau.
Wenn ich den Song höre, muss ich an die Morgenschichten bei Bremen 4 denken, die Arschlochschichten am Sonntagmorgen um 6 Uhr. Das war immer einer der Songs, der in der ersten Stunde lief auf Bremen 4. Und das war die einzige Sendestrecke, wo man als Moderator das Studio alleine anmachen musste, wo noch kein Techniker da war. Und ich habe eines Morgens, kurz vor Weihnachten, bin ich mit dem Auto meiner Mutter zu Bremen 4 gefahren und habe auf dem Weg einen Unfall gebaut und musste aber um 6 Uhr das Radio anschalten morgens, konnte aber nicht, weil ich dann auf der B74 damals noch in der Leitplanke hing und
wann war das ungefähr? 94, 95 ungefähr muss das gewesen sein, glaube ich?
Nein, auf keinen Fall, nein. Bremen 4 hat ja auch Hits gespielt, die ein bisschen älter waren. Das muss 2002 gewesen sein oder sowas, also 8 Jahre später. Also
der Song selber, der war, Drop Dead Beautiful.
Drop Dead Beautiful ist ein totaler Bremen 4 Hit. 6 was 9 heißt die Band.
Ja, und der Song war aus dem Jahre, kannst du es auch gerade sehen?
94,
doch, ja. Und ja, da ist der Achim, der inzwischen auch ganz anders aussieht, als noch in diesem Video. Und der hat immer in seinem Kämmerchen rumgewerkelt und hat Songs gemacht. Alles auf einem Computer, nicht die neueste Technik gewesen, alles. Also schon relativ aufwendig und hat dort Songs gemacht. Und irgendwann habe ich da mal reinhören dürfen.
Das ist ein Deutscher, ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich echt,
ist klingt. Eine deutsche Band. Sieht und der Achim hat mir dann aus der goldenen Zeit erzählt, als dieser Song ein Riesenhit war. Ich glaube, die hatten noch so einen Anschlusshit ungefähr. Dann wurde es ruhig um die Band. Und der ist ein ganz bemerkenswerter Musiker und ein ganz bemerkenswerter Sänger. Ja, der kann unheimlich tief singen. Und der hat da teilweise, glaube ich, wochenlang an einem Song gefrickelt. Und ich habe in meinem iTunes-Ordner Songs von ihm gefunden. Und ich muss sagen, das ist so, es gibt so Sachen, wo man sich dann teilweise sehr demütig fühlt, weil das von einer so hohen Qualität ist, was der gemacht hat. Und das irgendwie hat das, es ist fast eine Neverending Story, nie zu Ende gebracht, nie veröffentlicht. Ich hätte alles gegeben, um diese Songs zu veröffentlichen. Und ich würde jetzt gerne am Ende der Sendung einfach mal, und der Achim hat bestimmt nichts dagegen, weil ich ihm schon vor Jahren mal gefragt habe, ob ich mal einen Song spielen dürfte in unserer Radiosendung. Und er meinte, ja, kannst du gerne machen. Archie Decker hieß sein Projekt. Und hier müsst ihr jetzt mal gucken, wenn das jetzt klappt, im Hintergrund der Song anfangen. Und das ist... Wie das jetzt mit dem Ratschen der Platte anfängt. Pass auf. He's born out of a violent scratch. Some jukebox once fell void. Just like the mothers giving birth to babies, pretty babies, keep them safe from being stars. The jukebox called him Archie, and they kept him with a soul that's way beyond the normal, checked by people dressed in white and green as quality control. Ancient bones, he's walking down while still perceives himself as a hyper clown. Though he knows he's not still in love and faith in the ones above. Ja, das war Fest und Flauschig. Klingt gut, oder?
Das klingt echt interessant. Wie so ein... Ja, das klingt toll.
Ja, also es wird sich gleich steigert. All staggers now, he can be found converting star to star. A traveler through time and space. Beware of false religion, leaders too much chocolate bars. A lance with cosmic pony, like a reborn Don Quixote. And Hurricane is Sancho while they're traveling road to freedom, missing out on parking lots. Ancient bones, he's walking down. Da ist so viel Musikgeschichte drin, Jan. Da sind Queen, ist da
das
drin.
Sind, Beach Boys, Queen, ist da Beach drin. Boys, die Beatles sind da
alles,
drin.
Alles ist da drin.
Und vielleicht ist das auch das Problem, ehrlich gesagt. Also.
Aber jetzt gerade, was jetzt passiert? Who steals his pony, hanging high, there you go. Death to the likes of Paris Hilton, Silicon, is that it, love? Framing the love
on the canvas in heaven.
What a great lighting shot.
Jetzt kommt das große Finale. Wir verabschieden uns mal. Ich lasse den Song mal zu Ende laufen. Jan, wir sehen uns nächsten Sonntag, hören wir uns wieder, ja?
Ja, bis nächsten Sonntag. Habt eine schöne Zeit. Kommen Sie gut rein. Ich möchte die Sendung beenden mit einem Spruch von Sami Slimani, meinem großen Vorbild im Internet. Und vielleicht gibt er Ihnen ein bisschen Kraft, vielleicht gibt er dir ein bisschen Kraft. Lasst euch nicht einreden, ihr könnt etwas nicht. Jeder, der euch so etwas sagt, glaubt nicht an euch. Es gibt nichts, was ihr nicht könnt. So. Dann denk mal drüber nach.
In diesem Sinne.
Tschüss. Schöne Woche.
Ah, das Ende hier ist so gut. Genießt das Ende dieses Songs.